Aufgrund der Gummiknappheit in der Sowjetunion lief der Panzer auf Stahlrädern, deren heftiges Vibrieren die Sicht im Periskop verschwimmen ließ. Es war ein großer KV-1, der bei eiskaltem Wetter einen Waldweg entlang ratterte. Wegen des überstürzten Rückzugs der deutschen Wehrmacht verlagerte sich die Front mit jedem Tag mehrere Kilometer nach Westen. Auf der hinteren Plattform des Panzers, über der Kühlung, fuhren zwei Infanteristen in Winterkampfanzügen mit. Sie hielten nach deutschen Wehrwölfen Ausschau, fanatischen Nazis, die mit Panzerfäusten zurückblieben und versuchten, sowjetische Panzer zu zerstören. Plötzlich entdeckten sie, dass sich im Unterholz etwas bewegte. Als der Panzerkommandant die Soldaten losfeuern hörte, drehte er den Geschützturm herum, um auch das Maschinengewehr zum Einsatz bringen zu können. In seinem Okular erschien ein Junge, der aus dem Unterholz kam. Von den Schüssen der Soldaten stoben rings um ihn kleine Schneefontänen in die Höhe. Der Kommandant richtete sich in der Luke auf und befahl seinen Männern, das Feuer einzustellen. Sie hatten bereits mehrere Male versehentlich Kinder erschossen. Der Panzerkommandant war froh, dass sie diesmal nicht getroffen hatten. Vor ihnen stand ein abgemagerter, blasser Junge. Um seinen Hals hing eine Kette mit einem Vorhängeschloss. An ihrem anderen Ende, das er über den Schnee hinter sich herschleifte, befand sich eine leere Schlinge. Als sie den Jungen über der Kühlung auf den Panzer setzten und die Kette abzwickten, blieben Teile seiner Haut an den Kettengliedern hängen. In einem Beutel, den er fest an seine Brust gedrückt hielt, befand sich ein gutes Fernglas. Sie schüttelten den Jungen, stellten ihm Fragen auf Russisch, Polnisch und Litauisch, bis sie merkten, dass er nicht sprechen konnte. Aus Scham beschlossen die Soldaten, dem Jungen den Feldstecher nicht wegzunehmen. Sie gaben ihm einen halben Apfel zu essen und ließen ihn über dem warmen Lufthauch der Kühlung ins nächste Dorf mitfahren. Hannibal Lecter, inzwischen 13 Jahre alt, stand allein vor der heruntergekommenen Burg seiner Ahnen und warf Brotstücke in das schwarze Wasser des Burggrabens. Der Gemüsegarten, dessen wuchernde Umfassungshecke dringend hätte geschnitten werden müssen, war jetzt, im Jahr 1946, der Gemüsegarten der Volkswaisenheim-Kooperative und brachte vorwiegend Steckrüben hervor. Über seiner Waisenhausuniform trug Hannibal das Strafhemd, auf dem »Keine Spiele« geschrieben stand. Es machte ihm jedoch nichts aus, nicht am Fußballspiel auf der Wiese am Fuß der Burgmauer teilnehmen zu dürfen. Als das Zugpferd César mit einer Wagenladung Feuerholz die Wiese überquerte, musste das Spiel unterbrochen werden. César freute sich immer, wenn Hannibal zu ihm in den Stall kam, aber das Pferd mochte keine Steckrüben. Hannibal beobachtete, wie die schwarzen Schwäne auf dem Burggraben angeschwommen kamen. Das Paar, das den Krieg überlebt hatte, wurde von zwei flaumigen Jungschwänen begleitet. Einer hockte noch auf dem Rücken der Mutter, der andere paddelte eifrig hinter ihr her. Drei ältere Jungen aus dem Waisenhaus spähten oben auf der Böschung durch die Hecke, um Hannibal und die Schwäne zu beobachten. Das Männchen stieg aus dem Wasser, um Hannibal zu attackieren. Ein blonder Junge, er hieß Fedor, flüsterte den anderen oben auf der Böschung zu: »Jetzt pass mal auf, wie dieser dämliche schwarze Vogel den Trottel verprügelt.« Hannibal hob einfach die Weidengerten, die er in den Händen hielt, und der Schwan trollte sich wieder ins Wasser. Enttäuscht zog Fedor eine Schleuder, die er aus einem roten Fahrradschlauch gebastelt hatte, aus seinem Hemd und legte einen Stein in die Schlinge. Der Stein schlug in den Schlamm am Rand des Grabens ein und bespritzte Hannibals Beine. Hannibal blickte mit ausdrucksloser Miene zu Fedor auf und schüttelte den Kopf. Der nächste Stein, den Fedor abschoss, klatschte neben dem schwimmenden jungen Schwan ins Wasser. Hannibal hob seine Weidengerten und scheuchte die Schwäne laut zischend außer Reichweite der Schleuder. Aus der Burg ertönte eine Glocke. Fedor und seine Freunde wandten sich lachend ab. Hannibal riss eine Pflanze aus, stürmte die Böschung hoch und schlug Fedor mit dem dicken Erdklumpen an den Wurzeln mit voller Wucht ins Gesicht. Obwohl er einen Kopf kleiner war als der andere, stürzte er sich anschließend auf ihn und stieß ihn die steile Böschung hinunter. Dann rannte er dem völlig verdutzten Jungen hinterher und schubste ihn ins Wasser. Fedor versuchte verzweifelt ans Ufer zu klettern, aber Hannibal sprang ihm hinterher, drückte seinen Kopf unter Wasser und drosch mit dem Griff der Steinschleuder immer und immer wieder auf seinen Nacken. Seine Miene blieb dabei seltsam ausdruckslos. Nur die Augen waren voller Leben, sein Gesichtsfeld an den Rändern rot. Dann versuchte Hannibal, Fedor herumzudrehen, um an sein Gesicht heranzukommen. Oberaufseher Petrov eilte mit seinen Kollegen fluchend zum Burggraben, machte sich seine blitzblanken Stiefel schmutzig und bekam Schlamm auf den Knüppel, der auf Hannibal hinuntersauste. Es war Abend in der großen Halle von Burg Lecter, die mittlerweile ihres ganzen Prunks beraubt und von einem großen Porträt Josef Stalins beherrscht war. 100 Jungen in Anstaltsuniform standen nach dem Abendessen in Reih und Glied an primitiven Brettertischen und sangen die Internationale. Der leicht betrunkene Heimleiter dirigierte den Gesang mit seiner Gabel. Der vor kurzem neu eingesetzte Oberaufseher Petrov und sein Stellvertreter, beide in Reithosen und Stiefeln, gingen an den Tischen entlang und kontrollierten, dass jeder mitsang. Hannibal sang nicht mit. Seine linke Gesichtshälfte war blau verfärbt, das Auge halb zugeschwollen. Vom Nachbartisch sah Fedor zu ihm herüber. Er hatte einen Verband um den Hals und Kratzer im Gesicht. Einer seiner Finger war geschient. Die Aufseher blieben vor Hannibal stehen. Der Junge verbarg eine Gabel in seiner Handfläche. »Bist du dir zu fein dafür, mit uns zu singen, kleiner Herr?« sprach ihn Oberaufseher Petrov an. »Nur bist du hier nicht mehr der kleine Herr, sondern bloß ein Waisenjunge unter vielen, und deshalb wirst du jetzt schön brav mitsingen.« Der Oberaufseher schlug ihm mit seinem Schreibbrett ins Gesicht. Hannibal verzog keine Miene und begann auch nicht zu singen. Aus seinem Mundwinkel troff Blut. »Er ist stumm«, sagte der zweite Aufseher. »Es hat keinen Sinn, ihn zu schlagen, weil er nicht mitsingt.« Das Lied endete, und Petrovs Stimme tönte laut durch die plötzliche Stille. »Für einen Stummen kann er aber nachts ganz schön laut schreien.« Er holte mit der Hand aus. Hannibal fing den Schlag mit der Gabel in seiner Faust ab. Die Zinken gruben sich in die Fingerknöchel des Oberaufsehers. Rasend vor Wut kam Petrov um den Tisch herum. »Halt, keine weiteren Schläge. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Spuren zurückbleiben.« Der Heimleiter mochte betrunken sein, aber er führte hier das Kommando. »Hannibal Lecter, du meldest dich nach dem Essen in meinem Büro.« Die Einrichtung des Büros des Heimleiters bestand aus einem Schreibtisch aus Armeebeständen, zahlreichen Akten und zwei Feldbetten. Hier fiel Hannibal der veränderte Geruch der Burg am meisten auf. An die Stelle des dezenten Dufts von Parfüm- und Limonenöl-Möbelpolitur war der kalte Gestank von Pisse im Kamin getreten. Die Fenster waren kahl, die Holzschnitzereien der einzige noch verbliebene Schmuck.
»Hannibal, war das hier das Zimmer deiner Mutter? Irgendwie hat es eine feminine Ausstrahlung.«
Der Heimleiter war unberechenbar. Er konnte nett sein oder gemein, wenn seine Misserfolge ihm zusetzten. Seine kleinen Augen waren rot und er wartete auf eine Antwort. Hannibal nickte.
»Es muss schwer für dich sein, in diesem Haus zu leben.«
Keine Reaktion. Der Heimleiter griff nach einem Telegramm auf dem Schreibtisch.
»Du wirst nicht länger bei uns bleiben. Dein Onkel kommt dich abholen. Er nimmt dich nach Frankreich mit.«
Über dem langen Schlafsaal lag tiefe Stille. Die Waisen schliefen in ihren Betten. Der Teil, in dem die Jüngsten untergebracht waren, war vom Muffgeruch eines Kindergartens durchdrungen. Die Kleinsten umklammerten im Schlaf sich selbst. Einige riefen nach den Toten aus ihren Erinnerungen, in deren geträumten Gesichtern sie eine Fürsorge und Zärtlichkeit sahen, die sie nie mehr finden würden. Weiter hinten masturbierten einige der älteren Jungen unter ihren Decken. Jedes Kind hatte einen Spind, und an der Wand über jedem Bett befand sich eine Fläche, wo man Zeichnungen oder in seltenen Fällen ein Familienfoto anbringen durfte. Häufig hingen dort unbeholfene Wachsmalkreidebilder. Über Hannibal Lecters Bett befand sich die hervorragende Bleistiftzeichnung eines Kinderarms, fesselnd und anrührend in der Unschuld seiner Geste, der zarte Arm perspektivisch verkürzt, die Hand halb tastend, halb zupackend ausgestreckt. Das Handgelenk wurde von einem Armreif umfasst. Unter der Zeichnung schlief mit zuckenden Augenlidern Hannibal. Seine Kiefermuskeln waren angespannt, die Nasenflügel weiteten sich, um sich jedoch gleich wieder zusammenzuziehen, als sie im Traum einen Hauch fauligen Männeratems rochen. Das Jagdhaus im Wald. Hannibal und Mischa im kalten Staubgeruch des Teppichs, in den sie sich eingerollt haben. Die Fensterscheiben dick vereist, das Licht grün und rot gebrochen. Ein heftiger Windstoß hat zur Folge, dass der Schornstein einen Augenblick lang nicht zieht. Unter dem Satteldach und auf der Galerie hängen blaue Rauchschwaden. Hannibal hört die Eingangstür auffliegen und späht durch das Geländer nach unten. Auf dem Herd steht Mischas Badewanne, in der einer der Männer ein paar verschrumpelte Knollen und den Kopf des kleinen Rehbocks kocht. Das brodelnde Wasser stößt das Geweih scheppernd gegen die Wände der Wanne, als ob der kleine Rehbock einen letzten Versuch unternehme, zu entkommen. Blauauge und Schwimmhaut kommen mit einem Schwall kalter Luft zur Tür herein, ziehen ihre Schneeschuhe aus und stellen sie an die Wand. Die anderen scharen sich um sie. Schüssellecker kommt auf erfrorenen Füßen aus der Ecke gehumpelt. Blauauge holt die ausgehungerten Körper dreier kleiner Vögel aus seiner Tasche. Er wirft einen Vogel mitsamt den Federn ins Wasser, bis er weich genug ist, um ihm die Haut abzuziehen. Er nagt den blutigen Vogelbalg ab, hat Blut und Federn im Gesicht. Die Männer drängen sich um ihn. Er wirft ihnen den Balg hin und sie stürzen sich darauf wie Hunde. Blauauge wendet sein blutverschmiertes Gesicht zur Galerie, spuckt eine Feder aus und sagt: »Wir müssen entweder essen oder sterben.« Die Männer, die dicht gedrängt um sie herumstehen, befühlen sein Fleisch und das Mischas. »Nimm das Mädchen. Sie stirbt sowieso. Komm spielen. Komm spielen.« Jetzt haben sie zu singen begonnen und nehmen Mischa mit. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Männlein um. Hannibal klammert sich an Mischas Arm. Die Kinder werden zum Scheunentor geschleppt. Er lässt seine Schwester nicht los. Blauauge drischt das schwere Tor auf seinen Arm, dass der Knochen bricht. Dann stürzt er sich, ein Holzscheit schwingt auf Hannibal, trifft ihn am Kopf. Fürchterliche Schläge hageln auf ihn nieder. Lichtblitze hinter seinen Augen. Heftige Hiebe. Mischa, die Hannibal ruft. Und die Schläge wurden zum Hämmern des Oberaufsehers, der mit seinem Knüppel gegen das Bettgestell drosch, während Hannibal im Schlaf immer weiter »Mischa! Mischa!« schrie. »Halt endlich die Klappe, du kleiner Pisser«, sagte Oberaufseher Petrov.